Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. In unserer heutigen Sendung stellen wir ein neues Buch über Heinrich Böll vor, in dem es hauptsächlich um die Zeit geht, die er hier in Merten verbrachte. Und nach dem Gespräch, das wird so gegen 10 vor 10 sein, dann habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps aus der Region für Sie. Mein Name ist Dietmar Ballner, bleiben Sie bei uns. In dieser Stunde stellen wir ein neues Buch über Heinrich Böll vor, in dem es vor allem um seine Zeit in Merten geht. Unter dem Titel Erinnerung an den Schriftsteller Heinrich Böll haben zwei Autoren anlässlich des 100. Geburtstages, den er im letzten Jahr begangen hätte, so manches recherchiert und ein lesenswertes Werk geschaffen. Otto Ganser spricht mit den Verfassern über ihre Motivation und die Entstehungsgeschichte.
Ja, und zu diesem Thema sind bei mir im Studio die Autoren Dr. Dorothee Böttges-Papendorf. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und Willi Herrmann, ebenfalls schönen guten Abend, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Wir haben es eben schon gehört, es geht um das Buch, was Sie geschrieben haben, über Heinrich Böll und vor allen Dingen seine Zeit hier in Merten. Das ist so der wichtigste Aspekt. Aber erstmal die Frage an Sie, Frau Dr. Böttges-Papendorf. Sie haben sich schon in Ihrer Jugend, wie ich gelesen habe, mit Heinrich Böll befasst. Hat er Sie Ihr ganzes Leben begleitet?
Befasst ist vielleicht zu viel gesagt. Ich habe ihn gelesen, weil er in meinem Elternhaus stand, die Ansichten eines Clowns und Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Und das war für mich das erste moderne Buch eines zeitgenössischen Autors, wo ich überhaupt auch die Sprache verstanden habe. Ich hatte immer Probleme mit Goethe, Schiller. Das war so eine schwierige Sprache und auch die Geschichten, die da waren, konnte ich schwer nachvollziehen. Und das hat mich einfach begeistert. Die Kurzgeschichten und die Satiren, das fand ich einfach toll und habe das gerne gelesen. Ich war Teenager damals, also sehr jung.
Herr Herrmann, Sie haben auch mit Böll schon in jungen Jahren was zu tun gehabt. Sie haben ihn auch schon mal gesehen, hier im Vorgebirge spazieren.
Er ging also oben durch die Felder spazieren. Er hat ja seinen Pflichtspaziergang auferlegt bekommen vom Arzt. Und man sah ihn also von Zeit zu Zeit oben in Rösberg über die Märchner Heide seine Spaziergänge. Also er ging da teilweise alleine, teilweise mit seiner Frau. Man sah ihn da also spazieren gehen.
Ja. Wie war das denn für Sie damals als junger Mensch, ihn zu erleben, wo er doch schon sehr bekannt war?
Ja, damals eigentlich weniger interessant, sag ich mal. Und ich hätte eigentlich im Nachhinein nie gedacht, dass ich über einen Literatur-Nobelpreisträger wie Heinrich Böll mal als Mitautor ein kleines Buch machen würde oder dürfte.
Sie beide sind ja die Autoren, wie ich ja schon gesagt habe, dieses Buches mit dem Titel Erinnerung an den Schriftsteller Heinrich Böll, Ehrenbürger der Stadt Bornheim. Frau Böttges-Papendorf, Sie haben ja dann auch im letzten Jahr oder bereits 2016 überlegt, sicherlich mit Herrn Herrmann zusammen, anlässlich des Böll-Gedenkjahres hier in Bornheim, dieses Buch vielleicht herauszugeben. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und der Ursprung war eben, dass wir oder ich gelesen habe, Heinrich Böll, Ehrenbürger der Stadt Bornheim, 100 Jahre. Und dann habe ich mich erinnert, wir hatten schon mal zum 100. Geburtstag eines Bornheimer Künstlers eine Broschüre, eine Erinnerungsschrift gemeinsam gemacht und habe dann gedacht, ja, das müsste man doch nochmal vielleicht sich durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich meinen Mitautor, Herrn Herrmann, angerufen und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Könnten wir das nochmal anpacken? Das ist natürlich eine etwas andere Hausnummer gewesen, ein Literatur-Nobelpreisträger, der weltweit bekannt ist.
Ja, Herr Herrmann, Sie haben, soweit ich gelesen habe, sich vor allen Dingen um die Texte gekümmert. Ist das richtig?
Ja, wir haben ein wenig Arbeitsteilung gemacht. Also Frau Dr. Böttges-Papendorf ist mehr so nach außen getreten, hat sich um Rechte gekümmert, um Bildrechte, um die Rechte von Texten. Und ich habe dann mich mehr so um die Schreibarbeit gekümmert, um die Gestaltung der Texte mit dem Bild. Also für mich lebt der Text mit dem Bild und das Bild mit dem Text, und habe das Ganze dann versucht zu kombinieren, um das Ganze auch sehr anschaulich darzustellen.
Frau Dr. Böttges-Papendorf, Sie haben natürlich auch den Kampf mit den jeweiligen Rechten der Fotos oder sonstigen Dinge zu kämpfen gehabt. Das war ja alles nicht so einfach. Das war doch sicher eine Herkulesaufgabe.
Das hatte ich mir auch nicht ganz so schwierig vorgestellt. Man hatte uns gewarnt, direkt gesagt, das ist ganz, ganz schwierig mit den Rechten. Und nun hatte ich Erfahrung, ich schreibe viel Fachliteratur und kenne auch aus meiner akademischen Arbeit eben die Zitierrichtlinien und habe dann gedacht, naja, das muss ja irgendwie hinzukriegen sein. Und habe dann gesagt, da kümmere ich mich schon drum. Und es hat ja auch nachher funktioniert. Ich musste mich allerdings in diese besondere Thematik der Bildrechte erst einarbeiten. Ich habe mich dann listen lassen bei allen möglichen Agenturen. Und es ist auch sehr, sehr wenig Bildmaterial überhaupt da. Zum Beispiel über die Verleihung des Nobelpreises gibt es maximal eine Handvoll Fotos, genauso von der Beerdigung. Und die mussten wir dann eben für uns auch besorgen, die Rechte uns einkaufen.
Einkaufen, sagen Sie, ist das also auch mit Kosten verbunden gewesen?
Ja, natürlich. Aber das ist überschaubar. Also es ist jetzt nicht so, man staunt dann, was auch solche bekannten Autoren oder bekannten Fotografen haben ganz normale Honorare.
Soweit ich gelesen habe, in Ihrem Buch sind noch ein paar Fotos oder ein paar Dokumente nicht hundertprozentig nachgeforscht worden, oder konnten Sie nicht finden, wer der Urheber war?
Das kann immer passieren, weil manche auch, das sind so Gelegenheitsfotos, da hat vielleicht mal ein Nachbar oder wer auch immer ein Foto gemacht, dann ist der verstorben und das Foto geistert noch irgendwo herum. Und man weiß aber nicht mehr, wer die Berechtigten sind. Und bis zu 70 Jahre nach dem Tod haben ja die Erben noch die Rechte. Und Gott sei Dank ist es inzwischen so, dass wenn man sich bemüht, und wir haben uns in jedem Fall bemüht, die Berechtigten rauszufinden, dass man dann durch den Zusatz, die mögen sich, wenn jemand feststellt, er ist berechtigt, die mögen sich dann melden und dann wird man sich schon einigen.
Ja, eben haben wir viel Hintergrundinformationen zu Heinrich Böll bekommen, auch zu diesem Buch von Ihnen. Aber Sie haben ja natürlich bei der Recherche, beim Entstehen oder für die Entwicklung dieses Buches viele Informationen auch bekommen aus erster Hand, zum Beispiel auch vom Bornheimer Stadtarchiv und von einigen anderen, natürlich der Böll-Familie. Aber dazu können Sie ja im Einzelnen auch was sagen. Wer hat Ihnen noch viele Informationen gegeben für dieses Buch?
Ja, für uns war eben ganz wichtig der Bezug zu Bornheim und zu Zeitzeugen, die auch ihn zum Beispiel auch hier in Bornheim besucht haben. Es gibt ja diesen berühmten Text, Die Weiber in Märten, und der kursierte hier nur so als Skript. Und also mit der Maschine getippt. Kein Mensch wusste, wo der eigentlich abgedruckt war. Und das heißt, man hatte auch keine Urheberrechte. Man konnte ihn gar nicht offiziell weitergeben. Und unser Anliegen war es eben, den Bezug zu Bornheim herauszustellen und auch Dinge, die vielleicht sonst verloren gegangen wären, jetzt noch so zu sichern, dass sie auch für jedermann zugänglich sind und für die Nachwelt nachlesbar sind. Und das ist uns eben in dem Fall gelungen, weil wir eine der Autorinnen, die lebt noch in Köln, die ist über 90, mit der habe ich auch telefoniert. Das ist die Enkelin von Käthe Kollwitz, Dr. Jutta Bohnke-Kollwitz. Und die hat uns dann die Einwilligung gegeben, dass wir diesen Text abdrucken können. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
Was, Herr Hamann, ist Ihnen noch so wichtig, wenn Sie daran denken, was in dem Buch besonders herausgestellt werden sollte?
Ja, es ist also nicht nur so, dass Heinrich Böll hier durch Märten und Rösberg spazieren ging. Er war er stand den Leuten sehr nahe, er ging in die Geschäfte, er ging in die Einzelhandelsgeschäfte, zum Friseur, in die Drogerie, zum Anderi Bazar. Aus der Drogerie hat mir jemand die Geschichte erzählt, wenn er da reinging, hat das immer länger gedauert und unter der Theke hat wohl ein Aschenbecher für ihn parat gestanden,
ja, genau.
Weil er sich also dann längere Zeit auch mit dem örtlichen Drogeristen unterhalten hat. Also er ging, also wie gesagt, unter die Leute, er ging ins Dorf. Und das war uns auch wichtig festzuhalten, dass Heinrich Böll nicht für sich alleine als Literaturnobelpreisträger gelebt hat, sondern unter die Menschen ging. Und auch das haben wir versucht in diesem Buch darzustellen und auch der Nachwelt halt zu hinterlassen.
Es wird ja auch immer wieder spekuliert, warum ist Heinrich Böll ausgerechnet damals hier nach Bornheim, nach Borner Märten gezogen. Darauf gibt es ja auch Antworten, aber man weiß es nicht hundertprozentig. Wahrscheinlich, weil sein Sohn René Böll schon hier wohnte, dass er auch dann...
Es gibt noch eine weitere Geschichte. Sein Onkel Alois war Architekt und er lebte also in Wabberberg und war nach dem Krieg an dem Neubau der Märtner Friedhofskapelle beteiligt als Architekt. Und man vermutet, dass er auch deshalb einen Bezug ins Vorgebirge bekommen hat. Vielleicht auch, weil er von der Höhe aus nach seiner Heimatstadt Köln blicken konnte. Also genau wissen wir es nicht. Es gibt nur, wie Sie schon sagten, eine Reihe von Argumenten, die Heinrich Böll ins Vorgebirge gezogen hat.
Und das ist vielleicht ja auch der Grund, warum er hier auf dem alten Friedhof hier in Märten begraben ist und weil er von dort auch immer den Kölner Dom bei gutem Wetter sehen konnte.
Ja.
Und vielleicht auch der Bezug zu der Kapelle, die Sie genannt haben, ja, auf dem Friedhof. Und das sind dann vielleicht dann doch die Bezüge, die mit ihm etwas zu tun haben, dass das dann so gewesen ist. Ja, Herr Herrmann, da gibt es ja auch noch vieles zu erzählen. Was in diesem Buch drin steht, was war Ihnen denn besonders wichtig?
Ja, also wie eben schon gesagt, also einen örtlichen Bezug ins Vorgebirge, nach Märten oder nach Bornheim, also die Zeit, die 3 Jahre, die er hier gelebt hat, einfach darzustellen und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Er ging ja auch nicht nur hier spazieren, man hat ihn wohl auch in Hersel am Rhein spazieren gehen. Zum Rhein hatte er ja auch eine besondere Beziehung und es hat ihn auch immer wieder zum Rhein gezogen. Das heißt, er ging also auch in Hersel am Rhein spazieren. Und diese Zeit war uns wichtig, halt darzustellen in diesem Buch. Und wir haben da also nicht nur von der Familie Böll, wie meine Mitstreiterin schon sagte, Unterstützung gehabt, sondern auch von unserem Stadtarchivar. Ist eine Reihe an Informationen gekommen, hier für ein herzliches Dankeschön, aber auch von anderen Leuten hier aus Märchen. Und da gebe ich jetzt mal weiter an meine Mitstreiterin.
Ja, Frau Dr. Pöttges.
Wir sind ja ziemlich naiv auch da an die Sache rangegangen. Wir sind beide weder Literaturexperten noch Heinrich Böll-Experten und waren jetzt auch darauf angewiesen, ja, dass man uns auch half. Wir hatten ja auch nicht so viel Zeit. Wir haben also Anfang des Jahres angefangen und wollten dann...
Anfang des letzten Jahres.
Anfang des Gedächtnisjahres, genau, des Jahres 2017 angefangen und wollten dann natürlich auch rechtzeitig noch bis zum Geburtstag fertig werden und sind aber überall auf offene Ohren gestoßen und man hat uns sehr viel unterstützt und ist uns freundlich begegnet. Auch die Familie Böll, die ja sicherlich in dem Jahr extrem viel andere Verpflichtungen noch hatte. Die Enkelin Samai, die verwaltet das Fotoarchiv und hat uns sehr unterstützt. Und ich habe im Internet zunächst einmal zum ersten Mal von dem schönen, wunderschönen Gedicht erfahren, was Heinrich Böll im Mai 1985, das heißt nur 2 Monate vor seinem Tod, für seine damals 7-jährige Enkelin geschrieben hat, Gedicht für Samai. Und dieses Gedicht, da hat mir dann jemand erzählt, nämlich der Herr Wienand hier aus Märten, dass das in ihrem Poesiealbum gestanden hat. Das war also eine ganz normale Familie. Die Enkelin hat gemalt neben dem Schreibtisch ihres berühmten Großvaters und er hat ihr etwas in das Poesiealbum geschrieben. Und das konnte ich eben dann über Zeitzeugen auch so verifizieren. Und so Dinge, die findet man so nicht raus, die stehen nicht in den normalen Biografien drin. Die kann man nur dann erfahren, beizu im Gespräch. Und was auch interessant war, der Sohn René Böll, der hatte ja hier einen Verlag, den Lamouf Verlag. Und in dieser Zeit sind sehr viele Bücher von Heinrich Böll hier im Lamouf Verlag herausgekommen. Das sind alles frühe Werke aus der Nachkriegszeit und die Heinrich Böll, warum auch immer, bis dato nicht veröffentlicht hatte und die jetzt im Lamouf Verlag in diesen 80er Jahren erschienen sind. Und wir haben das so eingekreist, indem wir im Internet nach antiquarischen Büchern gesucht haben aus dem Lamouf Verlag aus dieser Zeit und konnten da doch feststellen, dass er diese Dinge, dass die ihn sehr bewegt haben und dann hier in dieser Zeit in Ruhe in Bornheim mit dem Verlag seines Sohnes quasi in eigener Regie diese Dinge für die Nachwelt aufgezeichnet oder herausgegeben hat als Buch. Und jetzt sind sie alle beim Kiepenheuer-Witsch Verlag.
Bei mir sind im Studio Merten die Autoren des Buches Erinnerung an den Schriftsteller Heinrich Böll. Und das sind Dorothee Böttges-Papendorf und Willi Herrmann. In der ersten halben Stunde haben wir schon einiges gehört, was in dem Buch alles zu finden ist. Aber es gibt noch viel mehr, Herr Herrmann. Da gibt es eine wunderbare Geschichte, wo es um den FC Köln geht. Und Böll, was hat es damit auf sich? Ich kenne sie zwar, aber erzählen Sie es etwas.
Heinrich Böll hat ja nicht nur in Märten gelebt und den Bezug zu den Leuten hier in Märten bzw. in Bornheim gehabt, sondern er hat sich ja auch nach einem bekannten Zitat von ihm, er hat sich eingemischt in viele Dinge. Und damals, Anfang der 80er Jahre, spielte der FC Köln in Tiflis. Damals gehörte das noch zu Russland und der Bürgerrechtler Andrei Sacharow hatte ihn gebeten, doch Medikamente und wichtige Dinge, die damals in Russland gefehlt hat, doch mit oder über den FC Köln nach Russland zu schmuggeln. Und der FC flog dann, also die Mitglieder flogen dann nach Tiflis und hatten dann im Gepäck wichtige Dinge für damals für die russische Bevölkerung. Für uns war es eine wichtige Geschichte, weil sie aus der Zeit ist, als Heinrich Böll in Märten gelebt hat. Es gibt aber auch noch andere Dinge, und zwar man sah Heinrich Böll auch 1982 oder Anfang der 80er Jahre überhaupt in Bonn bei den Demonstrationen im Hofgarten, wenn gegen die amerikanischen Atomraketen protestiert wurde. Und er war also in seiner Zeit in Märten politisch auch sehr aktiv, immer noch, obwohl es ihm gesundheitlich nicht so gut ging.
Apropos Gesundheit, dafür tat er dann was, dann ging er öfters spazieren oder das wurde ihm ja sogar ärztlich verordnet.
Das wurde ihm ärztlich verordnet.
Und darüber, über seine Spaziergänge, hat er auch etwas über das Vorgebirge oder über die Menschen, die Bauern hier so verlauten lassen, wo man so durchhören kann, dass er eigentlich die Menschen, die hart gearbeitet haben auf den Feldern, auf diese Weise gewürdigt hat. Ja, und diese Geschichte hieß Oblomow auf der Bettkante. Ja, und dazu können Sie, Frau Dr. Böttges-Papendorf, einiges erzählen.
Der Oblomow ist ja eigentlich, also wir sagen ja Oblomow. Christel Diesler, die Kunsthistorikerin, die ja hier auch die Führungen macht auf dem Heinrich-Böll-Weg, betont, eigentlich ist ja im Russischen immer nur ein O. Das betonte O und alle anderen O's werden O geschrieben, aber A gesprochen. Aber hier heißt der Oblomow, das ist ein Müßiggänger, das ist eine Figur, die nicht gerne arbeitet und mit der hat sich Heinrich Böll immer so ein bisschen verglichen, dass er morgens lange überlegt hat, ob er denn jetzt aufsteht und ob er dann spazieren geht und wie der ganze Tag so ist. Und dann musste er ja spazieren gehen. Seine Ärzte haben ihm also gesagt, entweder sein Bein müsse amputiert werden oder er müsse aufhören zu rauchen. Das kam aber beides nicht für ihn in Frage. Und dann haben sie ihm gesagt, er muss jeden Tag 2 Kilometer spazieren gehen. Und das hat er dann eisern gemacht und ist dann natürlich an den Feldern hier vorbeigekommen im Vorgebirge. Das Vorgebirge ist traditionell die Gemüse- Kammer für Köln gewesen. Das sieht man jetzt noch auf Karnevalssitzungen. Da kommen immer noch die Bauern vor, die das Gemüse bringen zum Großmarkt. Und dann hat er die dort auf dem Feld gesehen, wie sie auch in kleinen Mengen, ein Gemüse ist ja jetzt nicht so eine extensive Landwirtschaft, sondern wird in kleinen Mengen gearbeitet, geerntet. Und dann kamen eben viele Landwirte mit ihrem Diesel Mercedes da an, was für einen Städter natürlich das Zeichen von Wohlstand war, dass sie einen Mercedes fuhren, aber in Wirklichkeit war das einfach ein robustes Fahrzeug, was Diesel tankte, was die eben auf ihrem Hof auch als Agrardiesel verfügbar hatten. Und dann ernteten sie auch kleine Mengen und verkauften die dann. Und zwar immer, die waren immer da am Arbeiten. Und da hat er dann festgestellt, fleißig, fleißig. Und wenn ich das jetzt im Zusammenhang mit diesem Oblomow sehe, der morgens damit sich ringt, ob er überhaupt aufsteht, dann kann ich das nicht als ironisch oder abwertend sehen, sondern das war eigentlich eine Würdigung des Fleißes. Und in Wirklichkeit ist er ja auch fleißig gewesen. Wenn Sie sich mal angucken, und das sieht man hier auch in der Broschüre, haben wir die Bücher abgebildet, wie viele Bücher er hier in Märten endgültig bearbeitet hat und die dann im Lamour Verlag erschienen sind, dann kann ich nur sagen, der ist auch in Wirklichkeit fleißig gewesen. Und insofern, denke ich, gab es da auch manche Missverständnisse. Wenn man mehr miteinander gesprochen hätte, und man hätte ja mit ihm sprechen können, er sprach ja wohl auch sehr gut Kölsch. Also er wollte zwar nicht ein Mundartdichter werden, aber hat mal gesagt, dafür reicht es nicht, dafür ist für mich die Zeit vorbei, aber das ist schon meine Heimatsprache. Ne?
Das Vorgebirgsblatt ist ja ziemlich dem Kölschen verwandt.
Das also man hätte sich ziemlich verstehen können, ja, auf der Ebene.
Ja, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass Heinrich Böll ja auch hier viel durch das Vorgebirge spaziert ist. Und es gibt auch einen Weg, den hat man nachvollzogen, einer von vielen, den Heinrich Böll gegangen ist. Und das war natürlich öfters dann von seinem Wohnhaus hier in Märten Richtung Rösberg hoch. Und da gibt es jetzt einen Weg, der wurde im letzten Jahr, im Spätsommer, hier in Märten eröffnet. Er ist beschildert und die Karte, wie der Weg verläuft, ist in diesem Buch drin. Frau Dr. Böttges-Papendorf, ja, dazu können Sie was sagen.
Da sind wir sehr froh, dass uns das gelungen ist, auch etwas für den Leser, etwas Mehrwert zu bieten. Das Vorbild ist ein Buch, was ich gesehen hatte letztes Jahr, Franz Kafka in Prag. Und das war so aufgemacht, dass die Wege und die Stätten in so einer Klappbroschüre und man konnte die Karte ausklappen. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch toll, wenn wir das hier auch hätten. Dann kann jeder, der sich das Buch kauft, kann diesen Heinrich-Böll-Weg nachgehen. Und dann hatten wir Glück mit dem Verlag, den wir uns schon vorher ausgesucht hatten, der nämlich sich mit Karten auskennt und der hat gesagt, ja, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und hat uns dann entsprechend da eine Karte konstruiert. Und jetzt kann man diesen Weg eben dort gehen vom Wohnhaus aus über die Höhe. Und es gibt verschiedene Stationen und an diesen Stationen sind QR-Codes angebracht. Die kann man also mit seinem Handy, mit seinem Smartphone abfotografieren und dann kommt man auf Internetseiten, wo Schüler der Europaschule in Bornheim Zeitzeugen interviewt haben. Man kann also dann zum Beispiel dort an einer Station hören, welche Erinnerungen der Friseur an seine Kunden hatte, der und weiß dann auch, dass im Erdgeschoss der Herrensalon war, da ging Heinrich Böll hin und im ersten Stock war der Damensalon, da ging Annemarie Böll hin. Und wenn man jetzt weitergeht, dann kommt man noch zu anderen Stationen, auch eine, wo ungefähr die Stelle sein könnte, wo Heinrich Böll den Mercedes am Feld rein und die Landwirte im Oblomow beobachtet hat. Und dort kann man wieder einen QR-Code sich abfotografieren und kommt dann auf die Seite, wo man mit seinem Handy dann die Geschichte des Oblomow vorgelesen bekommt. Da steht auch eine schöne Bank, da kann man sich hinsetzen. Und dazwischen gibt es dann auch noch eine Informationstafel. Der Weg ist 2,9 Kilometer lang. Das ist also ein wunderbarer Sonntagsnachmittagsspaziergang, der dann auch an dem Grab vorbeiführt, an dem Grabmal, was ja auch sehr ungewöhnlich ist. Also es lohnt sich, diesen Weg mal zu gehen.
Und dann gibt es aber auch noch einen weiteren Rundweg, einen Heinrich-Böll-Weg in Much. Der ist auch in diesem Buch zu finden.
Den haben wir nicht als Karte drin, aber wir sind den mal gegangen. Der ist 12 Kilometer lang. Das ist eine wunderbare kleine Tageswanderung durch das Bergische Land. Also auch sehr zu empfehlen und hier beschrieben, was einen ungefähr da erwartet, wenn man da hinfährt nach Much. Das ist ja auch nicht so weit. Die haben sogar SU-Kennzeichen, also alles best.
Herr Herrmann, wenn Sie an Ihr Buch denken, sind Sie froh, dass Sie das geschafft haben, dass da ein tolles Buch vorliegt jetzt?
Im Nachhinein muss ich sagen, ja. Und wir hoffen, dass wir den Lesern viel Freude bereiten mit dem Buch, dass wir die Zeit 1982 bis 1985, in der Heinrich Böll hier in Merten gelebt hat, gewohnt hat, dass wir die dargestellt haben, interessant dargestellt haben und dass der Leser auch ein paar neue Eindrücke zu Heinrich Böll bekommt in Merten und in Bornheim.
Und wir haben es ja auch schon gesagt, es sind nicht nur Texte drin, Geschichten drin, sondern ja viele, viele Fotos, viele alte Fotos auch und sonstige Dinge, die das Ganze damit illustrieren und bereichern. Das Buch ist 78 Seiten stark und ist überall im Buchhandel zu bekommen. Erinnerung an den Schriftsteller Heinrich Böll. Wenn Sie beide als Autoren an Heinrich Böll denken, was ist für Sie der Punkt, wo Sie sagen, das ist ein Satz, den Heinrich Böll gesagt hat, wo ich meine, der ist heute noch gültig? Sie haben etwas auf der Rückseite Ihres Buches auch vermerkt. Ein Zitat,
ja,
zwei Zitate.
Ja, wir haben die Rückseite gestaltet mit dem Straßenschild des Heinrich-Böll-Platzes hier in Merten. Und für uns wichtig war ein Zitat, auf das wir also immer wieder während unserer Recherchen gestoßen sind. Und das heißt also, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Und Heinrich Böll hat sich während seiner Lebenszeit immer eingemischt, hat sich in die Politik eingemischt und hat versucht, Missstände aufzudecken, vielleicht sogar auch zu korrigieren und zu verbessern. Und er hat das in seinen Büchern auch wiedergegeben. Und dieser Satz, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben, war uns also besonders wichtig, sodass wir ihn also auch auf der Rückseite nochmal besonders erwähnt haben. Dazu haben wir dann geschrieben, er war unbequem und streitbar. Er erregte Anstoß und erzeugte Achtung. Seine mutige, engagierte, wache und immer mahnende Stimme wird uns fehlen. Sein Werk bleibt. Das ist ein Zitat von Richard von Weizsäck aus dem Jahr 1985, das er hier in Merten auf dem Friedhof gesprochen hat, als Heinrich Böll beerdigt worden ist. Und diese beiden Dinge waren für uns besonders wichtig, sodass wir sie also, wie gesagt, auf der Rückseite speziell vermerkt haben.
Sein Werk bleibt. Ich würde mir wünschen und bin selber dazu angeregt worden, noch ganz viele Bücher von ihm zu lesen, die ich bisher noch nicht gelesen hatte. Und ich denke, man kann dazu ganz wichtigen Einsichten kommen, auch in unserer heutigen Zeit. Heinrich Böll war ein ganz großer Friedensaktivist. Und ich denke, da kann man einiges auch heute noch von mitnehmen und an Einmischung vielleicht auch zum Positiven verwenden.
Ich denke, Heinrich Böll hätte, wenn er heute noch leben würde, uns auch noch was zu sagen. Das ist damit auch ziemlich klar geworden über das, was wir alles gesprochen haben. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken für den Besuch im Studio Merten. Das waren die Autoren des Buches, Dorothee Böttges Papendorf und Willi Herrmann. Das Buch Erinnerung an den Schriftsteller Heinrich Böll, das haben wir besprochen und viele Informationen daraus erfahren. Also es lohnt sich, das in die Hand zu nehmen und auf sich wirken zu lassen. Alles Gute weiterhin und eine gute Heimreise.
Danke für das Gespräch.
Danke. Bitte. Ebenso.